Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast mit Celine Bier.
Ja, sie heißt wirklich so.
Und Biersommelier Marvin Müller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Bier-Podcast Bock auf Bier. Ja, mit mir Celine Bier. Bei mir ist wie immer unser Biersommelier Marvin Müller.
Hallo Celine.
Hallöchen Marvin, schön, dass du da bist. Bevor es losgeht, wollen wir euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr bitte verantwortungsvoll umgeht mit eurem Alkoholkonsum. Und ja, falls ihr doch mal ein bisschen mehr trinken solltet, denkt immer dran, don't drink and drive. Und wie bei jeder Folge wollen wir euch auch heute wieder einladen, euch einfach mal ein Bierchen aus dem Kühlschrank zu schnappen und dann gleich, wenn wir mit der Verkostung loslegen, mitzumachen. Ja, Marvin, schön, dass du da bist heute. Wie geht's dir?
Ja, ich freue mich auch wieder da zu sein. Mir geht's soweit ganz gut. Ich bin noch ein bisschen lediert. Wenn wir jetzt gleich zu unserem Biermoment der Woche kommen, werde ich es auch erklären. Aber Ladies first, Celine, was war eigentlich dein Biermoment der Woche?
Der Biermoment der Woche.
Ja, also mein Biermoment der Woche war tatsächlich, dass ich am Wochenende in Köln unterwegs war, auf einem Konzert mal wieder. Es war mein erstes Konzert für dieses Jahr, was ganz cool war und ich liebe ja wirklich Konzerte. Das war richtig cool. Auf jeden Fall war ich dann in Köln, der Live Music Hall, und das ist eigentlich auch eine richtig coole Location. Also da hast du so, kommst du so rein, da hast du so einen Innenhof, der halt so im Freien ist, und dann ist diese Halle irgendwie so drin und alles ist richtig, richtig gemütlich und schön auch. Und dann habe ich mal schöne Live-Musik genossen und mir ein paar Kölsch reingebechert. Und das war ganz schön, ja.
Sehr schön. Das hört sich auf jeden Fall richtig, richtig gut an. Was für ein Konzert hast du besucht?
Das war The Hanna und You, Me at Six. Die machen so Indie-Rock, Alternative-Rock, so ein bisschen in die Richtung. Ist ganz cool. Ist jetzt nicht so, nicht so jedem sein. Sind jetzt auch nicht meine Lieblingsbands, aber es war trotzdem richtig cool.
Mega, das freut mich. Da hast du auf jeden Fall mehr Erfolg gehabt als ich dieses Wochenende.
Ja, erzähl mal, wie war es denn bei dir?
Ja, ich habe gestern tatsächlich, das war eher so ein Frustbier. Warum? Wir hatten gestern ein Fußballspiel und musste ich erst in der zweiten Mannschaft spielen, ungefähr 60, 65 Minuten. Dann bin ich ausgewechselt worden, habe mich dann schnell umgezogen, bin auf einen anderen Sportplatz gefahren und musste dann nochmal so 70 Minuten bei der ersten Mannschaft mitspielen. Und ich habe dieses Jahr bis jetzt nur einmal trainiert. Also mein Trainer ist auch der größte Fan von mir und meiner Trainingsbeteiligung. Und die erste Halbzeit war eigentlich noch ganz gut dann im zweiten Spiel. Hat es noch 1-1 gestanden und in der zweiten Halbzeit hat meine große Stunde geschlagen. Ich glaube, ich habe einmal über den Ball getreten, dann habe ich einen Elfmeter verursacht. Also es war alles andere als gut. Und irgendwann habe ich zu meinem Trainer gesagt, du, pass auf, ich habe keinen Bock mehr, wechsel mich bitte aus. Und als dann das Spiel fertig war, gab es dann, weil es ein Freundschaftsspiel war, tatsächlich noch eine Kiste Bier. Und dann habe ich mir so gedacht, weißt du was, auf den nicht so guten Spielverlauf trinke ich doch mal ein Bier. Also das war tatsächlich dann mein Biermoment der Woche, dieses Mal etwas negativer belegt, aber trotzdem war das mein Highlight dann nach 160 Minuten aktiver Spielzeit.
Ja, ne, das passiert auch mal, dass man einfach mal, wenn es einem schlecht geht, mal ein Bier trinkt, dann geht es einem besser. Jetzt nicht unbedingt so frustmäßig, aber ja.
Genau.
Genau.
Sollte nur nicht zur Gewohnheit werden.
Auf gar keinen Fall, ne, Leute, denkt immer dran. Also falls ihr dieses Wochenende oder an einem anderen Wochenende auch Fußball gespielt habt und Frustbier gebraucht habt oder auf einem Konzert wart, dann meldet euch ganz gerne bei uns mit eurem Biermoment der Woche. Schickt dazu einfach eine WhatsApp-Nachricht, am besten mit Bock auf Bier, an die 0681 3909. Und ja, mit ein bisschen Glück, dann hören wir uns auch mal hier in der nächsten Folge. Ja, und euer Biermoment der Woche, der stammt diese Woche von Dominik. Der hat uns nämlich über Facebook eine Nachricht geschickt und das seht ihr gleich auch oder könnt ihr auf unseren Social Media Accounts auf Instagram gucken, hat uns ein schönes Bild dazu geschickt, wie er unsere Weizenbier-Folge hört. Und er hat dazu geschrieben, ich habe gerade nach Feierabend eure neue Folge zum Weizen gehört. Mein Biermoment der Woche ist diese Woche der Feierabend. Und zum Thema Weizen hat er, das seht ihr auf dem Bild, passend, ein Störtebäcker Roggenweizen und ein Bernsteinweizen der gleichen Marke. Das klingt auf jeden Fall mal nicht nach der schlechtesten Art, unsere neue Folge zu hören. Und ja, da bin ich mal gespannt, was ihr uns sonst noch so reinschickt. Ja, aber kommen wir zum eigentlichen Thema, ne? weil von dem ganzen Gerede wird jetzt schon wieder mein Mund ziemlich trocken, muss ich sagen. Heute geht es um ein Bier. Da muss ich tatsächlich sagen, da hatte ich am Anfang echt ein paar Vorurteile gegenüber. Als ich es zum ersten Mal getrunken habe, dachte ich so, boah, mein Mund fühlt sich so komisch an, es schmeckt so bitter, was soll das? Ja, vielleicht habt ihr es schon erraten. Es geht ums Pale Ale. Marvin, was macht so ein gutes Pale Ale denn aus, außer dieses komische Gefühl im Mund?
Ja, Pale Ale ist ja so die Biersorte, die so diesen Craft-Bier-Bereich irgendwie ein bisschen belegt hauptsächlich. Also das ist, glaube ich, auch so das erste Bier, womit jemand, wenn er über das Thema Craft-Bier irgendwas hört, in Berührung kommt. Mhm. Und so ein gutes Pale Ale, würde ich sagen, macht aus, dass man eine gewisse Balance bekommt zwischen der Hopfenaromatik, die ja durchaus manchmal auch fruchtig sein kann, über die ätherischen Öle, die im Hopfen mit drin sind. Und letztendlich eine ausgewogene Bittere. Und ich glaube, das ist auch die Kunst, dann ein Bier zu brauen, was auf der einen Seite diesen fruchtigen Charakter hat, aber du diese Fruchtigkeit auch eben ein bisschen im Geschmack hat, bevor es von der Bittere abgelöst wird. Und ich bin mal gespannt, wir haben eigentlich zwei Klassiker irgendwie auch heute mitgebracht, du einen und ich einen anderen. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, jetzt die auch so quer zu verkosten, einfach mal gegenüberzustellen. Und das sind aber eher klassische. Und ja, ich glaube, das ist so für den Einstieg echt, echt ganz gut.
Ja, ich komme dann mal kurz, wie immer, zur Entstehungsgeschichte des Pale Ales. Das interessiert uns wahrscheinlich alle brennend. Und dazu gehen wir heute, verlassen wir mal Deutschland, weil wir waren ja vorher beim Pils und Hellen und beim Weizen immer in Deutschland beziehungsweise in Tschechien unterwegs. Diesmal müssen wir allerdings nach England. Und zwar ins frühe 18. Jahrhundert. Nämlich vorher gab es in England auch eher so diese dunklen Biere, die da relativ beliebt waren. Und Anfang des 18. Jahrhunderts wurde dann erstmals das Malz über einem Koksfeuer geröstet. Dadurch wurde das Malz dann auch heller gemacht und das Bier wurde natürlich dann im Umkehrschluss dadurch auch heller. Daher kommt dann auch der Name Pale Ale im Pale Ale, also der Name Pale im Pale Ale. Zuerst wurden die Pale Ales in England auch aufgrund ihres eher bitteren Geschmacks Bitters genannt. Man geht heute sogar so weit zu sagen, dass es ohne das Pale Ale das Pils und das Helle gar nicht geben würde. Was ich irgendwie auch einen ganz interessanten Side-Fact fand, weil ja, das Pale Ale bei uns ja nicht so super beliebt ist wie die anderen beiden. Und daraus hat sich dann irgendwann das IPA, das India Pale Ale, entwickelt. Das hat quasi den Ursprung, dass die Soldaten in den britischen Kolonien in Indien nicht auf ihr gutes einheimisches Bier verzichten wollten. Aber es war halt super schwer, das Bier von England nach Indien rüber zu verschiffen, weil es ja nur damals in so Holzfässern einfach gelagert wurde. Und man kann sich vorstellen, auf der Überfahrt von England rüber nach Indien, da sind halt schon so einige Temperaturschwankungen, die da auch herrschen. Außerdem dauert natürlich die Überfahrt auch eine Zeit lang. Deswegen ist das Bier dann auf der Fahrt dahin meistens gekippt. Heißt, wenn es dort ankam, war es einfach ungenießbar. Die Kalthopfung wurde dann auch erst später erfunden und man musste sich eben was überlegen. Deswegen hat man dann einfach diesem IPA besonders viel Hopfen zugefügt. Also es hatte einfach einen ganz hohen Hopfengehalt. Deswegen hat es halt auch einen besonders bitteren Geschmack. Aber kann deswegen auch diesen Temperaturschwankungen standhalten und konnte dann auch noch getrunken werden, als die Soldaten oder als die Schiffe dann damals bei den Soldaten ankamen. Das finde ich eigentlich auch eine ganz interessante Story. Ja, und so hat sich das Pale Ale dann quasi entwickelt. Und so richtig, ich glaube, da gehen wir später noch genauer drauf ein, wurde es dann bekannt durch die Brauszene in den USA, soweit ich weiß. Genau.
Also wieder sehr, sehr gut recherchiert. Bin begeistert, was man auf die Schnelle im Internet an Informationen sich da rausziehen kann und das so toll vorträgt. Also
auf jeden Dank.
Du hättest fast ein Tasting von mir übernehmen können mit dem Wissen. Gut, sehr
ja,
schön.
Ja, wunderbar.
Dann würde ich auch sagen, wir fangen gleich mit dem ersten an, oder?
Ja, gerne. Ja, wir haben ja beide eins mitgebracht. Willst du starten? Soll ich starten?
Ja, komm, ich fange an.
Ja, dann erzähl mal was zu deinem.
Sehr gerne. Ja, ich habe tatsächlich ein Bier aus Schottland mitgebracht, das Brewdog Punk IPA. Brewdog ist ja eine der am schnellsten wachsenden Brauereien der Welt. Ganz spannend, ich habe mich so ein bisschen in die verliebt, allerdings schon vor 6-7 Jahren, weil die letztendlich, das sind zwei Typen, Martin Dickey und James Watt sind die Inhaber und die hatten eben einen Hund und deswegen Brewdog. Und die haben in einer kleinen Garage angefangen zu brauen und deren Biere waren dann auf so einem Wochenmarkt so beliebt und haben dann bei so einem Bierwettbewerb mitgemacht und da gab es so einen Bierexperten, der nennt sich Michael Jackson oder es war sein Name. Und der ist leider, glaube ich, auch schon verstorben, bin mir aber nicht ganz sicher. Und dann war das Bier letztendlich so überragend, dass die gesagt haben, okay, das müssen wir größer aufziehen. Ja, größer aufziehen ist das eine, aber die haben mittlerweile, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Braustandorte weltweit. Die haben über 50 Bars, also in Shanghai, in London, in Paris, in Brüssel, überall haben die Bars eröffnet. Brewdog Bars waren somit eigentlich mit auch die ersten, die so ein Franchise-Craft-Beer-Bar-Konzept irgendwo gefahren haben. Und das Spannende bei denen ist, die sind komplett Crowdfunding finanziert. Also das ist keine Brauerei, die dann irgendwann gesagt hat, komm, ich gehe mal zur Bank und ich brauche einen Kredit, sondern du kannst dort Anteilseigner werden, ich glaube, das sind eben diese Punks, ne? Die dann da auch mit ihrem eigenen Geld mit drinstecken und damit letztendlich gibt es da immer andere Finanzierungsrunden und damit finanzieren die sich das Wachstum. Und ich finde es ganz spannend, also es war mit auch eine der ersten Craft-Beer-Brauereien, die bei mir so richtig auf dem Schirm waren und das Punk IPA, was ich mitgebracht habe, also wie der Name schon sagt, eben ein India Pale Ale, das ist so deren Klassiker. Also die haben noch so ein anderes, ein bisschen ein Session Pale Ale, das heißt Dead Pony und die polarisieren halt unheimlich, aber das erzähle ich gleich. Ich weiß nicht, wir haben ja heute mal Plätze getauscht im Studio. Und
stimmt.
Ich darf ja jetzt das Bier nicht mehr aufmachen, weil Verschüttungsgefahr. Dementsprechend, Celine.
Stimmt, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Wir sind ja heute, heute spielen wir verkehrte Welt irgendwie, aber ich mach's dann mal auf.
Ah, da hört man schon, das kann kein Kronkorken gewesen sein, ne? Ist nämlich ein Dosenbier.
Ja, so, ich schütze mal ein.
Danke dir.
Gerne. So.
Das sieht doch schon mal unheimlich gut aus.
Wunderbar.
Ja, also wenn wir uns das Bier so anschauen, erstmal beurteilen wir ja wie immer die Farbe. Das erinnert so ein bisschen an so ein Weizenbier eigentlich. Ne? Sieht so ein bisschen Bernsteinfarben aus. Hat beim Einschenken einen schönen cremig feinporigen Schaum gehabt. Der ist jetzt schon wieder mehr oder weniger verschwunden. Ist ja aber tatsächlich auch bei den Briten etwas egal, weil die stehen ja nicht auf Schaumkrone.
Stimmt, ja.
Und wenn ich jetzt mal die Nase reinhalte, das wäre der nächste Schritt.
Mhm.
Ach, mega Obstsalat.
Ja,
ne?
Richtig
also,
schön.
Richtig Mango, Maracuja, bisschen Zitrus.
Ja, komplett.
Ja, vielleicht so ein Hauch Ananas. Also wirklich so total fruchtig, vielseitig, jetzt schon im Aroma. Und das finde ich halt bei denen auch schon, das ist halt echt klassisch. Ne? Also so sollte das auch irgendwo riechen in der Form. Und jetzt bin ich mal gespannt auf den Geschmack. Ich habe es auch länger nicht mehr getrunken. Prost.
Prost.
Ja, also du hast so eine dezente Fruchtigkeit im Antrunk. Das erscheint dir recht schlank, das Bier, also so vom Mundgefühl her.
Ja.
Und wenn du es dann runterschluckst, kommt so langsam diese Bittere.
Mhm.
Ist aber unheimlich rund. Also
komplett, ja.
Das ist jetzt so ein Einsteiger-IPA, wo ich sagen würde, so, das ist mit die Benchmark. Ne? So sollte ein massentaugliches IPA irgendwo schmecken. Und das ist einfach gut. Also,
ja. Ist ein richtig gutes, ja, von vorne bis hinten ein tolles Geschmackserlebnis, würde ich sagen. Es riecht ja schon irgendwie so, ja, als würde man seinem Körper eigentlich was Gutes tun, wenn man es trinkt, so ne Obstsalat, wie du gesagt hast. Der Geschmack auch, also ich finde tatsächlich, es ist nicht mal ganz so bitter. Ne? Also es gibt ja durchaus Pale Ales, die so vor allem im Nachgeschmack dann noch bitterer sind. Deswegen, ja, wie du sagst, eigentlich wirklich so ein gutes Einsteiger-IPA vielleicht auch oder Pale Ale, aber vor allem auch, ja, benchmarkmäßig würde ich das auf jeden Fall unterstützen, was du da sagst.
Ja, ganz spannend ist es hier tatsächlich. Also BrewDog kommt eigentlich aus Schottland, aus Ellen. Ist eine Kleinstadt, kennt kein Mensch, letztendlich nur für BrewDog eigentlich bekannt. Und die haben einen Standort in Berlin mittlerweile. Eine richtig geile Brauerei, ist gekauft worden von einer amerikanischen Craft-Beer-Brauerei namens Stone. Die haben gesagt, sie wollen den deutschen Markt revolutionieren. Und der hat aber das ein bisschen falsch aufgezogen, weil der halt gesagt hat, so komm, ich zeige jetzt mal den Deutschen, wie sie Bier brauen sollen. Weil wir sind jetzt sozusagen die Bierexperten, ne, die uns sagen können, so und so geht's, ihr Deutschen. Und das können wir ja gar nicht leiden, wenn irgendein Ausländer kommt und sagt, oh je. So, ey, ich zeige euch jetzt mal, wie man Bier braut. Und ja, das hat auch leider nicht so funktioniert. Das war ein Millionenprojekt. Das ist so ein alter Güterbahnhof oder eine alte Industriehalle mit eingebauter Brauerei und dann eben riesengroßer Schankraum, Gastraum. Ist mega. Und ja, die haben es leider finanziell nicht geschafft. Diese Brauerei aus den USA, die kommen aus San Diego. Und ja, und dann hat BrewDog ist da eingesprungen und hat das Ding gekauft. Warum? Weil als über den Brexit gesprochen worden ist, mussten die natürlich irgendeinen Ausweichort auch finden, um eben dann leicht in Deutschland auch ein Bier zu brauen für eben den europäischen Markt. Und jetzt produzieren die halt nach den Rezepten in Berlin die Biere für den deutschen Markt. Cool. Und das ist ganz cool. Ich habe da mal eine Brauerin kennengelernt. Die hat mir da auch eine Führung gegeben. Also ich war auch schon dort in Berlin. Und das ist echt mega. Also das sind die neuesten technologischen Dinger mit ja, so Hopfenkanone und was weiß ich. Also es ist wirklich, wirklich richtig geil. Also wenn jemand mal in Berlin ist, das ist etwas außerhalb aus der Stadt. Also muss da schon irgendwie 40 Minuten mit der Bahn fahren oder so. Mhm. Aber auf jeden Fall ein Besuch wert. Also ihr merkt auch, ich bin echt begeistert von der Brauerei.
Ja.
Weil die einfach cool sind. Also das wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich, ja, gerne mal irgendwie ein paar YouTube-Videos und so von denen gucken, weil das ist echt, echt überragend, was die da treiben.
Sehr cool. Ja, perfektes Pale Ale auf jeden Fall von BrewDog würde ich so weit gehen, es eigentlich als perfekt zu bezeichnen.
Mhm. Ja.
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 Jetzt hat, ich habe jetzt mal hier meinem Vater habe ich erzählt, dass wir heute, also ich habe ihm erzählt von dem Bier-Podcast, ne, also er ist halt so ein bisschen, ja, ist nicht so auf dem neuesten Stand, sagen wir mal, was halt die Technik betrifft, deswegen war er so, Podcast, was ist das denn? Und so, auf jeden Fall habe ich ihm dann erzählt, heute geht's ums Pale Ale.
Mhm.
Und er meinte dann so, ah ja, Pale Ale, das ist ja so dieses moderne Bier für die jungen Leute.
Mhm.
Ne? Was sagst du dazu?
Mhm. Tatsächlich gebe ich ihm da ein bisschen recht, weil ich erlebe das immer wieder bei meinen Biertastings, dass ich starte meistens mit einem hellen oder einem Pilz oder auch helles und Pilz, um mal so den Unterschied herauszustellen. Und dann kommt relativ schnell auch so ein Pale Ale. Und ich merke halt, dass die jungen Teilnehmer dort total drauf stehen, auf diese Fruchtigkeit, auf diesen anderen charakteristischen Geschmack irgendwie. Und die Älteren, die sich selbst dann als Biertrinker bezeichnen, weil sie auch wirklich dann abends immer mal eine Flasche Bier trinken, dass die das ein bisschen abtörnt. Weil die sind halt, die haben halt über 30, 40 Jahre sich irgendwie die Gewohnheit erarbeitet, immer das gleiche Stammbier zu trinken, meistens ein Pilz. Und die sind dann einfach etwas überfordert von diesem Geschmack, den wir wiederum ganz cool finden. Und ich würde schon sagen, dass das tatsächlich auch so ein Generationending ist. Aber ja, also ich würde deinem Papa da echt recht geben. Also Chapeau hat er eigentlich in einem Satz ganz gut ausgedrückt. Wobei es natürlich auch Bierbegeisterte gibt, die sich auf so Geschmäcker auch einlassen. Aber von der Grundsätzlichkeit ist es schon so, dass es, glaube ich, mehr jüngere Leute anspricht als jetzt etwas ältere.
Ja, also ich muss ja sagen, mir ging es ja ähnlich tatsächlich. Ne? Also so die ersten paar Pale Ales, die ich mal getrunken habe, da dachte ich auch so, oh, weiß nicht, ist jetzt wirklich nicht so sehr mein Ding. Und da habe ich tatsächlich bei, also der Vater von meiner Freundin, der braut immer selbst so ein bisschen Bier. Also so halt für den Eigenbedarf eigentlich nur so. Also es macht ihm halt Spaß und ja, warum nicht?
Sonst müsste er ja auch Biersteuer bezahlen, da muss man vorsichtig sein.
Genau, deswegen, ja, für den Eigenbedarf halt, ne?
Genau.
genau, und auf jeden Fall, immer wenn ich dann da mit zu Besuch bin, dann ja, wird da halt dieses selbstgebraute Bier auch mal probiert. Da habe ich dann tatsächlich zum ersten Mal ein Pale Ale getrunken, was mir geschmeckt hat.
Mhm.
Weil ich war zuerst halt ganz überrascht, weil er ja eigentlich auch so zur älteren Generation, über die wir gerade schon quasi geredet haben, gehört. Und er hat dann trotzdem selbst dieses Pale Ale gebraut. Und da muss ich sagen, habe ich mich zum ersten Mal dann wirklich so darauf eingelassen. Ich meine, ich hätte auch niemals sagen können, oh nein, das schmeckt mir jetzt gar nicht.
Genau, das wäre schlecht gewesen, ja.
Aber es hat tatsächlich geschmeckt und seitdem bin ich wirklich auch ein großer Pale Ale Fan. Mhm. Ja, obwohl es mir da, wie gesagt, am Anfang eigentlich eher so ging wie meinem eigenen Vater.
Ja, und ganz spannend ist in dem Pale Ale Bereich halt, das ist eigentlich das Bier, was die Hobbybrauer am liebsten brauen. So ein Hobbybrauer geht nicht hin und sagt, du, ich brauche jetzt ein helles. Warum? Weil du kannst dort nichts verstecken. Du kannst dort keine Fehlgeschmäcker, nix. Das fällt direkt auf. Und deswegen ist es unheimlich schwierig, weil du als Hobbybrauer natürlich auch nicht die technischen Anlagen hast, um mega sauber zu brauen. Und so ein Pale Ale, das heißt ja, ich gebe einfach mehr Hopfen dazu. Ich setze irgendwie noch Aromahopfen ein. Und selbst wenn ich da so ein kleines Fehlaroma oder so drin habe, bügelt der Hopfen einfach das Ding weg. So. Und das macht es halt unheimlich dankbar und gleichzeitig natürlich über die höhere Hopfenzugabe ist das Getränk auch stabiler.
Stimmt.
Also das heißt, wird auch nicht so schnell schlecht. So, ja. Und deswegen, die ganzen kleinen Brauereien brauen ja alle als erstes mal ein Pale Ale. Und warum ist das so? Ja, einfach, also so wie ich es gerade geschildert habe. Und gleichzeitig, und das ist aber so ein bisschen die Gefahr, es gibt halt noch bestimmt 20 verschiedene Pale Ale-Sorten, so Double IPA und Triple Hopped und Single Hop und Pipapo. Und das Problem ist einfach bei der Geschichte, dass die Leute halt sagen, okay, ich brauche jetzt ein Pale Ale so, oder ein IPA und das ist mega. Und ich gebe da 5 verschiedene Hopfensorten mit dazu. Und dann habe ich genau das, was hier bei dem Bier jetzt bei dem Brewdog echt stimmt, habe ich dann überhaupt nicht, nämlich überhaupt keine Harmonie. Also das ist überhaupt nicht harmonisch, ist überhaupt nicht ausbalanciert, sondern das ist einfach eine ätzende Hopfenbittere dann irgendwie. Mhm. Und es sagt ja dann auch jeder, und das ist ja auch die Gefahr, jeder, der sich einmal an den Braukessel stellt, sagt dann auf einmal, hey, ich brauche da richtig geiles Bier und so. Und ja, da muss man schon auch differenzieren. Also man muss auch schon sagen können, du, pass auf, das da ist nix. Ja. Also du hast zwar da viel Hopfen drin und viel Malz und so, aber was ist das, ne? Und das fällt halt extrem auf, wenn wir so Bierwettbewerbe, also ich bin ja auch Juror bei einem großen Craft-Bier-Wettbewerb und habe da auch mal Pale Ales letztendlich bewertet und genau das ist eigentlich der Faktor. Also du bist nicht mehr harmonisch. Also das heißt letztendlich, die machen irgendwas, also alles in so Überrissen. So, und die Gefahr ist dann als normaler Konsument, dass du dann letztendlich ins Regal gehst und kaufst nach Etikett. Und hast überhaupt keine Ahnung, was da draufsteht und kaufst dir irgendeine Flasche und es schmeckt halt nicht. Und dann trinkst du nie wieder ein Pale Ale.
Ja,
so.
Das stimmt.
Und das ist halt die Geschichte. Also ja, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche, wenn ihr Hörer vielleicht sagt, ihr hört euch jetzt mal eine Pale Ale-Geschichte an und ihr habt da Erfahrungen gemacht, dass Pale Ale gar nichts für euch ist. Würde es mich mal interessieren, welches Pale Ale ihr da getrunken habt. Habt ihr nach Etikett gekauft oder nicht? Und weil es gibt wirklich tolle Einsteiger-Pale Ales und es ist wie bei allem, du fängst mal langsam an und arbeitest dich immer weiter vor in dem Bereich. Und deswegen, ich kann euch nur ans Herz legen, probiert mal das Brewdog, vielleicht erstmal das Dead Pony Session Pale Ale und dann vielleicht das Punk IPA. Und dann werdet ihr merken, dass das echt cool ist.
Genau.
Judy.
Da würde ich zustimmen. Und was ich aber tatsächlich interessant fände, wenn ihr wirklich auch eine schlechte Pale Ale-Erfahrung gemacht habt, dann schickt uns doch bitte mal, wenn ihr es noch wisst oder vielleicht sogar noch die Flasche habt, könnt ihr auch an die 0681 3909 einfach mal ein Bild schicken oder einfach mal schreiben, welches ihr da probiert habt, weil das fände ich tatsächlich interessant. Genau, ansonsten würde ich sagen, ich trinke jetzt mal leer. Du hast ja schon leer, Marvin.
Ja.
Und damit wir noch weitermachen können, ne?
So ist es.
Ja. Also ich habe heute eine Flasche mitgebracht, tatsächlich. Es ist, ich würde sagen, eigentlich neben, also Brewdog, wie die Leute, die sich so ein bisschen in der Craft-Beer-Szene auskennen, denen ist das ja auch ein Begriff. Und ich würde eigentlich sagen, dass das, was ich heute dabei habe, auch so mit zu diesen, ja, zu den bekannten Pale Ales, sage ich mal, gehört.
Den bekanntesten.
Bekanntesten, true. Zu den bekanntesten. Ich habe nämlich von der Sierra Nevada Brewing Company das Pale Ale dabei. Das hat auch eine richtig schöne, ne, also für die, die dann wirklich nach Etikett kaufen. Es hat ein echt schönes Etikett, so schön grün. Ich bin ja eh ein Grün-Fan, ist meine Lieblingsfarbe. Und man sieht halt eben so ein kleines Bild noch mit einem kleinen Flusssee und den Bergen im Hintergrund, ne, richtig, richtig schön, idyllisch. Ja, ich würde mal sagen, ich mache schon mal auf und schenke ein und dann erzähle ich noch ein bisschen was dazu.
Vielen Dank.
Sehr gerne. So, ja, genau, also das Pale Ale ist quasi ja die Sierra Nevada Brauerei. Die ist quasi, gehört zu den bekanntesten Craft Beer Brauereien der USA oder eigentlich die bekannteste, beziehungsweise auch die größte. Und ja, dieses Pale Ale ist quasi so das, ich würde sagen, eigentlich das Flagship-Bier der Sierra Nevada Brauerei. Genau, die Farbe, würde ich sagen, ist auch eigentlich vielleicht noch ein bisschen mehr als bei dem BrewDog, wirklich so Bernsteinfarben. Richtig schön, auf jeden Fall. Schaum hat sich auch relativ schnell abgesetzt jetzt in unserem kleinen Verkostungsglas. Und dann riechen wir mal dran. Ja, also da würde ich jetzt sagen, ne, es riecht nicht ganz so fruchtig wie das BrewDog im Vergleich dazu. Mhm. Es ist eher so, also ich will nicht sagen, man riecht so die Bittere schon raus, aber ich finde schon so ein bisschen diese, ja, so ein bisschen Hopfen, auch diese.
Es hat eher so eine grasige Note.
Ja.
Also es ist eher so eine grasig-würzige Note. Ich finde, du hast hier gar keine Mango, gar keine Maracuja. Du hast hier eher so ein bisschen Zitrus.
Genau, das
also
finde ich.
Also klassisch Zitrus. Und nicht so intensiv, aber trotzdem irgendwie charmant. Ja, einfach ein bisschen simpler. Jetzt erstmal vom Geruch her.
Genau,
ne?
Das stimmt. Ja, Prost. Also auch vom Geschmack her schon ein Unterschied, ne? Zu dem BrewDog. Ich finde es, Moment, ich probiere mal noch ein Schlückchen. Ich finde hier, vor allem merkt man, was ja auch nicht unbedingt so typisch für die Pale Ales ist, man merkt noch dieses Prickeln so richtig, ne? So diese...
Mega Spritzigkeit, stimmt.
Diese Spritzigkeit
ist dir gut aufgefallen.
Ist auf jeden Fall da. Und hier würde ich sagen, im Abgang, die Bittere ist schon auf jeden Fall auch dominanter als jetzt beim BrewDog, wenn man jetzt wirklich die beiden mal vergleicht.
Was ich ganz spannend finde irgendwie, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, also du hast so dieses gewisse Prickeln, was ich vorher gar nicht hatte. Man muss auch dazu sagen, dass Sierra Nevada ist nicht ganz so trüb wie das Punk IPA jetzt von der Farbe. Und ich finde aber eigentlich am Anfang, du hast echt noch mehr Fruchtigkeit irgendwie als bei dem Punk IPA. Und wenn du es dann runterschluckst, hast du diese Hopfenbittere zwar, also die ist deutlich erkennbarer, aber das ist total ausgewogen. Also das ist jetzt echt ein Pale Ale, also ist ja auch ein Pale Ale. Ne?
Ja,
ich habe ja ein IPA, also wir hätten es eigentlich in der umgekehrten Reihenfolge trinken, aber ist egal, weil es passt auch so thematisch, weil du letztendlich hier jetzt so ein Pale Ale hast, wo ich sagen würde, ey, da könnte ich auch 2-3 Gläser davon trinken.
Ja.
Und nicht nur eine Flasche oder überhaupt nur ein Gläschen oder so. Das ist halt echt massentauglich mega.
Ja, komplett, das sehe ich ganz genauso. Es hat wirklich alles, was ein Pale Ale haben sollte, eben diese fruchtige Note, die bittere im Abgang, aber ja, wie gesagt, auch diese Spritzigkeit finde ich irgendwie ganz cool, weil man die ja wirklich so zunächst nicht mit einem Pale Ale eigentlich verbindet, zumindest nicht so in dem Umfang. Deswegen, also ich bin ein Fan, kann ich sagen.
Ja, zu Sierra Nevada, tatsächlich hast du ja gesagt, eine der ersten Craft-Bier-Brauereien, die es so gab in den USA. Ist mittlerweile eine mega große Brauerei und der Chef, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt gehabt, der heißt Ken Grossman, ist Milliardär mittlerweile, also Biermilliardär.
Geil.
Und der hat 1980 angefangen, Sierra Nevada letztendlich zu brauen.
Mhm.
Ne? Also und das ist einfach eine absolute Erfolgsgeschichte. Also jeder, der in diesem Craft-Beer-Bereich irgendwie anfängt, nimmt auch Sierra Nevada mit als Benchmark. Und das Interessante ist ja, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, und ich wollte extra warten, bis du in die USA gehst, ne, zu Sierra Nevada, weil so die Geschichte des Craft-Beers, weißt du, wie das entstanden ist?
Ja, also so ungefähr, ne? Das war ja wirklich so in den USA, dass da viele irgendwie... ja, so angefangen haben, so typisch in ihren Garagen, sage ich jetzt mal, so zu brauen, ne? So, und dass sich das dann quasi so entwickelt hat, aber dass es auch wirklich viele kleine, verschiedene Craft-Beer-Brauereien auch gibt, beziehungsweise gab. Und ja, dass sich das so langsam dann verbreitet hat, so auf diese Art.
Das hat aber einen Hintergrund gehabt, einen geschichtlichen. Kennst du den auch, politisch, geschichtlich?
Nee, da kannst du mir gerne mehr zu erzählen.
Hast du schon mal was von diesen... oder dieser Prohibition gehört?
Ja, sag mir was.
Prohibition, boah, jetzt lass mich lügen. Ich glaube 1920 bis 33, bin mir nicht mehr ganz sicher. Also nagelt mich bitte nicht fest auf die Jahreszahlen. Auf jeden Fall ein langer Zeitraum. Hat sich eine politische Gruppierung gedacht, oh, es wäre ja eigentlich ja, so Alkohol und alles andere ist schlecht für den Mensch und deswegen soll es das nicht mehr geben. So, und von einem auf den anderen Tag war dann der Alkoholausschank, Alkoholproduktion, alles in den USA einfach verboten.
Oha.
So, und es gab ja vorher gerade viele Deutsche, die irgendwann mal nach Amerika gegangen sind, hatten ja Brauereibetriebe und haben Bier gebraut. So, und von einem auf den anderen Tag war das so Ende Gelände, gibt nichts mehr. Und dann hat sich ja auch diese ganzen Mafia-Filme und so, die man da kennt, die kommen ja alle aus dieser, die stellen ja alle diese Zeit dar. Und man hatte halt folgendes Problem danach, nach der Prohibition, gab es nur noch ganz, ganz wenig Brauereibetriebe, die dann irgendwie überlebt haben, weil sie Süßgetränke produziert haben oder weil sie irgendwas ganz anderes gemacht haben in der Zeit, weil sie einfach kreativ waren. Und diese kleinen diese Betriebe sind dann zu mega Brauereikonzernen geworden. Und das sind dann halt diese großen Miller, Budweiser und so, die man so kennt. Mhm. Und dann gab es um den 50er Jahren nur noch um die 50, 60 verschiedene Brauereien in Amerika, in so einem riesengroßen Land. Und und dann so 70er, 80er Jahre haben die Leute angefangen, ey, diese Einheitsbrühe, weil die haben ja sehr milde Lagerbiere gebraut, diese Einheitsbrühe, wir haben da keine Lust mehr drauf. Und dann, wie du geschildert hast, Garage, wir brauen jetzt eigenes Bier, ne, weil wir wollen Bier mit Charakter. Die Amerikaner sind ja Individualisten, kann man ja so sagen. Also sie machen ja immer ihr eigenes Ding. Und ja, da haben die damit angefangen. Ne? Und mittlerweile, und das muss man halt sagen, gibt es in den USA über 7000 Brauereien. Zum Vergleich, in Deutschland sind es ja so 1700. Mhm. Also von 60 auf über 7000 ist schon Wahnsinn.
Ja.
Und die geben da richtig Gas. Und das Geile ist, Craft Beer hat in Deutschland noch keinen Marktanteil von 1%. Also gar nichts.
Crazy.
Komplette Nische. USA mittlerweile über 10% Marktanteil und 20, über 20% Umsatzvolumen im Gesamtmarkt. Und das ist das viel, das ist ganz anders. Ne? Ich bin öfter mal auf der Airbase hier in Rammstein. Die haben da wirklich eine tolle Bierauswahl in den Getränkemärkten und die trinken das auch.
Mhm.
So, und also einer der größten Kunden für Pale Ale, den ich habe, ist tatsächlich einer auf der Airbase.
Krass.
So, und das ist halt cool. Ja, so viel zum Ausflug in die USA.
Ja, eine Sache habe ich noch, deswegen müssen wir noch ganz kurz in den USA bleiben. Und zwar die Biere der Sierra Nevada Brauerei, ne? Die sind ja alle bottle conditioned. Und das bedeutet ja, dass vor dem Abfüllen dem Bier nochmal so ein bisschen Hefe zugefügt wird. Warum macht man das, Marvin?
Ganz einfach. Also ist aber schön, dass du das sagst, weil das erklärt nämlich diesen prickelnden Geschmack. Weil dadurch, dass du die Hefe nochmal dazu gibst, im Bier ist ja immer noch so ein bisschen Restzucker.
Mhm.
Und dieser Restzucker vergärt oder gärt dann einfach ein bisschen weiter und die Kohlensäure wird noch feiner gebunden. Und deswegen hat das dann auch diese Spritzigkeit. Also das nennt man bei uns ja Flaschengärung einfach. Und mega, dass du das sagst, weil das passt ja voll zu dem, was du vorhin gesagt hast, wie das Bier schmeckt. Also,
stimmt, ja.
Ja, cool.
Gerne. Jetzt würde ich sagen, bevor wir unser Gläschen austrinken, stoßen wir noch einmal an, um ja unseren Trinkspruch der Woche noch vorzustellen.
Der Trinkspruch der Woche.
Ich sag mal, ich habe ein bisschen was Lustiges gefunden.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Bei kaltem Wetter, da läuft die Nase, bei kaltem Bier passiert's der Blase. Prost.
Prost. Sehr guter Spruch.
Ja,
so geht es mir auch immer.
Ja, ne, man kennt es wirklich. In der Uni früher, weiß nicht, ob es das bei dir auch gab es bei uns immer so eine Pinkelparty. In dem Sinne, dass du warst dann irgendwo im Club oder in der Bar und es gab Freigetränke, bis der Erste auf Klo musste.
Echt?
Ja.
Okay, das ist ja lustig.
Das ist halt wirklich witzig. Ne?
Ich habe ja leider keine richtige Uni besucht, weil die ASW in Neunkirchen. Und wir hatten wenig Pinkelpartys tatsächlich. Wir haben viel gelernt und viel gearbeitet in der gleichen Zeit.
Das hätte ich jetzt natürlich auch gesagt.
Genau.
Ja. Nee, genau, aber das war immer, du wolltest halt
Hört
nie
sich
der Erste
geil
sein.
An.
Ne?
Also so eine Party will ich auch mal schmeißen. Aber tatsächlich gibt es wahrscheinlich nur zwei Freigetränke, weil ich habe tatsächlich im Moment echt eine schwache Blase. Also wenn ich nur Bier anschaue, müsste ich gleich schon auf die Pipi-Box springen. So ein Side-Fact am Rande. Meine Freunde haben schon gesagt, ich soll doch mal zum Arzt gehen und soll mal checken lassen, was da los ist. Und ich habe halt gesagt, ich habe einfach eine Konfirmandenblase, ne? Wie man das so schön sagt.
Ja, hey, passiert.
Gut.
Ja. Dann habe ich noch einen Biermythos heute für dich, Marvin.
Mythbuster.
Und der lautet heute, und dazu kannst du mir, glaube ich, ziemlich viel sagen: Bier ist gut für Haut und Haare. Stimmt das?
Da kann ich wirklich viel dazu erzählen.
Ja.
Ja. Auch wenn ich dir so gegenüberstehe und bin ganz neidisch auf die schönen schwarzen Locken, auf das volle Haar. Und ich habe ja leider nicht mehr so viel. Ich hätte einfach früher damit anfangen müssen, mir mit Bier die Haare zu waschen. Du sagst ja, ich könnte da viel drüber erzählen, kann ich wirklich, weil ich habe ja dieses eigene Biershampoo und ein Bierduschgel. Tatsächlich als Marke unter Marvs Bierwelt, auch im Vertrieb. Und warum habe ich das gemacht? Ich war auf einer Bier-Wellness-Reise in Prag. Mhm. Und dort gibt es das wirklich, dass du so Holzkesseln in so einem Whirlpool letztendlich dich reinsetzt. Dann kommt meistens eine junge Dame, die dann wie beim Saunaaufguss so eine Aufgussschale hat, macht da ein bisschen Bier rein, ein bisschen Hopfen, ein bisschen Hefe. Packt das in diesen Whirlpool. Nebendran hast du deinen eigenen Zapfhahn, kannst dann in einer Stunde so viel trinken, wie du willst.
Geil.
Und als ich da völlig entspannt rausgewackelt bin, habe ich ins Regal geguckt und die Tschechen sind da echt ganz weit vorne. Die haben ganz viele Bierkosmetikartikel. Und ich fand das so geil, dass ich gesagt habe, in Deutschland gibt es sowas ja gar nicht. Also lass sowas mal machen. Und da habe ich die tschechischen Hersteller angeschrieben und so. Und jetzt habe ich eine Kooperation mit einem und konnte da letztendlich so meine eigene Marke mit Etiketten alles machen. Das ist tatsächlich so, das ist so ein bisschen Oma-Rezept, dass du dir das Bier, die Haare mit Bier und Ei waschen solltest, weil das eben sehr kräftigend für die Haare ist. Und nicht nur für die Haare, sondern der Hopfen beruhigt die Kopfhaut. Und zum Beispiel die Bierhefe, die da mit drin ist, ist auch sehr gut für die Haut. Deswegen kommen zum Beispiel oft irgendwelche Kosmetikhersteller, fahren mit ihren Tanks zu den Brauereien und holen die alte Bierhefe ab und verarbeiten die weiter in Kosmetikartikeln. Weil cool. Das wirklich total gut für die Haut und auch dann für die Haare ist. Und man sollte, also wenn man zum Beispiel jetzt sehr schuppenanfällig oder sowas ist, dann sollte man vielleicht kein Biershampoo benutzen, aber wenn man sehr dünnes Haar hat, dann kräftigt das einfach, das glänzt und ist wirklich eine schöne Sache. Also da ist wirklich was dran, dass das Bier gut für Haut und Haare ist.
Ja, sehr cool, weil ich habe nämlich auch schon ein paar Mal irgendwie so gehört, so für gewisse Sachen, wenn du mal so reinguckst, welche Trends so gibt, ne, dass du so eine Haarmaske mit Bier machen kannst, ne, und solche Sachen. Aber ja, hey, richtig cool. Haben wir wieder was gelernt heute.
Haben wir wieder was gelernt. So ist es.
Sehr schön.
So, und damit du jetzt noch was lernst, machen wir jetzt noch unser kleines Bierquiz.
Das Bierquiz.
So.
Oh je.
Also, ich stelle dir jetzt wieder eine Frage, die du dir selbst jetzt ziehst.
Letztes Mal war ich gut, aber ob das dieses Mal wieder der Fall sein wird.
So. Oh. Oh.
Oh. Oh je.
Aber passt auf jeden Fall voll zu unserem Thema,
okay.
Weil wir sprechen ja über sehr hopfendominante Biere. Und das ist die Frage. Was wird vom Hopfen fürs Bierbrauen verwendet? A. Die Wurzeln der ausgewachsenen Pflanzen. B. Die Blätter der männlichen Pflanzen. C. Die Dolden der weiblichen Pflanzen.
Das ist eine gute Frage. Ja, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Ich würde sagen, die Dolden der weiblichen Pflanze. Nee.
Doch.
Doch.
Ich habe nur den Kopf geschüttelt, dass du das immer alles richtig weißt.
Ich dachte gerade einfach, warum schüttelst du deinen Kopf?
Ja, es sind die Dolden der weiblichen Pflanzen. Und ich lese kurz die Antwort vor. Nur die unbefruchteten weiblichen Blütenstände enthalten Lupulin, welches das Aroma und die Haltbarkeit des Bieres beeinflusst. Und das ist wirklich bei der Hopfendolde so, wenn du, so, die sind ja so klein grünlich und wenn du die aufbrichst und nur bei den weiblichen hast du dann wie so ein Creme oder so ein, ja, kann's schwer beschreiben, und das ist das Lupulin. Und das enthält letztendlich die Bitterstoffe, aber gleichzeitig auch die ätherischen Öle. Und deswegen ist das so wichtig für das Bierbrauen. Ja, die anderen Antworten sind natürlich auch Quatsch, weil die Wurzeln der ausgewachsenen Pflanze.
Ja,
wie hoch wird so eine Hopfenpflanze? Hast du schon mal gesehen?
Ja, ich habe nämlich tatsächlich, ich habe ja schon mal erzählt, glaube ich, dass ich mal in der Eifel gewohnt habe und war da irgendwie im Winter unterwegs, ne, bin da so an, weiß gar nicht mehr, welcher Fluss das war, an irgendeinem Fluss so vorbeigefahren, spazieren gegangen, da noch mit dem Hund, und dann habe ich diese Konstruktionen da gesehen, ne? Und ich dachte so, hä, Was ist das, ne? Diese Stäbe da, dann diese Drähte da, ne? Ich weiß nicht. Vielleicht posten wir mal irgendwie ein Bild auf unseren Social Media Kanälen, dass ihr das auch seht, falls ihr nicht wisst, wovon wir reden. Und mir war halt nicht ganz bewusst, dass ich ja komplett in der Nähe von Bitburg war, ne? Mhm. Und da wahrscheinlich auch der Hopfen angebaut wird. Und ja, dann habe ich im Nachhinein eben erfahren, ach ja, hier wird der Bitburger Hopfen hergestellt, ja, was heißt hergestellt, aber
der gute
angebaut.
Siegelhopfen, der immer beworben wird.
Ja,
ne?
Ja. Genau, deswegen. Und da, ja, die Wurzeln, das wäre eine lustige ja. Arbeit damit.
Ja, die Pflanzen werden ja bis zu 7 Meter hoch, ja. Ne? So wie du das beschreibst. Und das ist schon sehr beeindruckend, wenn man sich das mal anguckt. Ja, genau. Gut, Celine, was haben wir heute gelernt?
Oha. Ja, guck mal, dann fange ich mal von hinten an. Wir haben gelernt, dass die Dolden der weiblichen Hopfenpflanze zum Bierbrauen verwendet werden. Hey, das ist schon mal ganz crazy. Dann haben wir über die Entstehung der Craft-Bier-Geschichte vieles erfahren in den USA. Haben wirklich zwei wunderbare, runde Pale Ales probiert. Haben natürlich auch viel über die Entstehung der Pale Ales an sich erfahren. Ich habe erfahren, dass du heute Muskelkater hast von deinem Fußballspiel gestern.
Sehr gut, sehr gut. Das ist die perfekte Zusammenfassung. Und Celine, was machen wir nächste Folge?
Ja, nächste Folge, da freue ich mich ganz besonders drauf, geht's um Bockbier. Und ja, so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, wir haben unseren Namen vom Bockbier, aber ja, passt ja ein bisschen zu unserem Namen, ne? Bock auf Bier, da geht's nächste Woche um Bockbier.
Sehr schön, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil es auch einer meiner absoluten Lieblingsbierstile ist, so wie ich erfahren habe, dass das auch deiner ist. Also
ja,
dementsprechend nächste Woche unbedingt einschalten und bis dahin eine bierige Woche. Viel Spaß und Celine, vielen Dank für die tolle Pale Ale-Erfahrung mit dir zusammen.
Ja, danke dir Marvin und ja, ich freue mich auf nächste Woche.
Bis dann,
bis
macht's
dann.
Gut.
Ciao.
Tschüss.
Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast. Frisch gezapft, überall, wo es Podcasts gibt.